Dieses Audiobook wird Ihnen präsentiert von Audible. Audible. Clever lesen. Einfach Zeit sparen.
Ja, danke schön. Hallo, Bielefeld. Es ist schön, zu Hause zu sein und grüße euch hier und natürlich auch die an den CD-Playern und den MP3-Playern zu Hause. Und es war schon immer mein Traum, wenn ich S-Bahn gefahren bin und gesehen habe, wie dann, oder vor allem gehört habe, wie junge Jugendliche in der S-Bahn saßen und auf ihren Sony Ericsson Walkman-Handys ganz laut Musik gehört haben. Zur Freude aller Anwesenden habe ich gedacht, ja, irgendwann werden die Jugendlichen in der S-Bahn sitzen und mein Hörbuch hören, ganz laut, zur Freude aller Anwesenden. Und ja, deswegen auch herzlich willkommen alle Rapidshare-User, die gerade zuhören. Ich mag eure IP-Adresse sehr. Als ich klein war, mussten wir unsere Hörspiele und CDs und Kassetten alle noch selber klauen und mit der Hand. Und dann wurden uns direkt vor Ort die IP-Adressen langgezogen. Und in dieser Zeit, die eine sehr schöne Zeit war, spielt auch mein erster Text. Und mit diesem Text wollte ich so ein bisschen multikulturelle Konflikte und integrative Hürden und kieferorthopädische Repressalien zu einem Gesamtkunstwerk verarbeiten. Daran bin ich gescheitert. Daraus entstand dann dieser Text. Und der Text heißt In den Fängen des Dr. Wüstling. Als ich eingeschult wurde, war ich eines von vielen NDH-Kindern meiner Klasse, also nicht deutscher Herkunftssprache, damaliges Amtsdeutsch für passdeutsche Kinder mit Migrationshintergrund. Zu diesem Zeitpunkt lebte ich gerade mal 2 Jahre in Deutschland und hatte die Sprache weitestgehend von meiner Mutter gelernt, der ihre Muttersprache allerdings nach langem Auslandsaufenthalt fremder war als Spanisch. So verwechselte ich ab und an die Artikel, stolperte den Dativ, den Genitiv und alle anderen Tiefe und empfand den richtigen Einsatz von mir und mich als teils unüberwindbares Hindernis. Höhepunkt meines persönlichen Babels war mein erstes Diktat, in dem ich sämtliche Satzzeichen, Komma, Punkt, Fragezeichen buchstäblich ausschrieb. Kein Wunder, bei einem halb französischen, halb englischen Vater. Ihm fiel die sprachliche Integration dann auch am schwersten, wenngleich er sich mit Leidenschaft in jedes sich ihm eröffnende grammatikalische Minenfeld stürzte und sich alle Mühe gab, die Sprache schnell zu erlernen. Ich erinnere mich an eine Feier, zu der unsere Familie eingeladen war. Mein Vater schlendete irgendwann zum Buffet, um sich am Fingerfood zu laben. Dort stand der Gastgeber, der mein Vater einer Besucherin vorstellen wollte. Das ist der Mann der Frau, sagte er und zeigte auf meinen Vater. Der schluckte das Kanapé hinunter, räusperte sich und mischte sich freundlich, aber bestimmt ein. Der Mann, die Frau, erklärte hilfsbereit und zwinkerte dem Gastgeber zu. Irritiert blinzelte dieser und wandte sich wieder seiner Gesprächspartnerin zu. Ja, wie gesagt, dieser Herr ist der Mann der Frau, wiederholte er. Mein Vater lächelte großmütig, wenn auch kopfschüttelnd und dezent tadelnd. Der Mann, die Frau, korrigierte ihn geduldig. Sichtlich stolz, als Ausländer die richtigen Artikel erkannt zu haben. Dann klopfte unserem Gastgeber auf die Schulter, zeigte ihm den hochgeschreckten Daumen und begab sich zurück an unseren Tisch, wo unsere Mutter bereits mit rotem Kopf peinlich berührt wartete. Ich konnte nicht hören, was ihm ins Ohr flüsterte, aber kurz darauf stob mein Vater davon, sich entrüstet fragend, weshalb die Alliierten, wenn sie schon dabei waren, nicht die Fälle der deutschen Sprache gleich mit entsorgt hatten. Völlig entnervt von den Tücken der deutschen Grammatik, entwickelte irgendwann die durchaus pfiffige Methode, französische oder englische Begriffe einfach deutsch auszusprechen, wenn ihm das deutsche Äquivalent nicht einfiel oder er es nicht kannte. Da Vaters Wortschöpfung aber sehr geschwollen und furchtbar gebildet klang, wollte sich niemand die Blöße geben und dementsprechend wenig Widerspruch bekam er dann auch. Während ich mich mit der deutschen Sprache im Großen und Ganzen doch recht schnell anfreundete, haderte ich umso länger mit meiner Identität. Ich war ein kosmopolitisches Kind, auf einer Halbinsel vor Spanien geboren, von Geburt und Staatsbürgerschaft Brite, mit französischen Wurzeln, in Deutschland lebend. Ich war in Augen meiner Umgebung ein Ausländer zweiter Klasse, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich war nicht deutsch, aber eben auch nicht richtig Ausländer, was vielleicht daran lag, dass Engländer nicht als Ausländer, sondern als Besatzer galten. Und wenn es ein Volk gab, das der gemeine Deutsch noch weniger mochte als das Türkische, dann war es das Französische. Was im Übrigen auf Gegenseitigkeit beruht, wobei die Franzosen den Deutschen bis heute weniger den Zweiten Weltkrieg als das Foul von Toni Schumacher übel nehmen. diese Art zwischen den Stühlen sitzen ging, ist mir nicht viel anders als meinen türkischen Mitschülern, die gleichfalls hüben wie drüben nicht akzeptiert wurden, mit dem Unterschied, dass Murat 1, Murat 2, Ramazan und Özgür ihren Heimaturlaub mit dem Risiko antraten, in der Türkei mit irgendeiner dicken hässlichen Cousine verheiratet oder vom Militär eingezogen zu werden. Murat 1 sahen wir nach der zweiten Klasse nie wieder. Über kurz oder lang allerdings klappt es mit der Akzeptanz immer besser und ich integrierte mich so gut, dass man mich kaum von anderen wohlintegrierten NDH-Kindern unserer ostwestfälischen Wahlheimat unterscheiden konnte. Und das wollte was heißen, sind der Ostwestfalen im Allgemeinen und der Bielefelder im Besonderen doch bekanntermaßen sehr eigen. Aus meiner Familie waren es letztendlich meine Zähne, die sich als erst integrierten, sich ganz ostwestfälisch unverbindlich und zum Teil händchenhaltend in Zweierreihen in meinem Mundraum aufstellten. Frei nach dem Motto, lieber nicht zu nah beieinander stehen, man könnte sonst mit dem Nachbarn ins Gespräch kommen. Mein Mund war kein schöner Anblick, denn meine Zähne erweckten den Eindruck, als hätten sie zur Begrüßung voller Inbrunst ihre Namen getanzt, nur um mittendrin zu versteinern. Das bemerkten irgendwann auch meine Eltern, als ich eines Abendessens genüsslich mit offenem Mund kauend vor ihnen saß. Sie redeten miteinander, schaut mich wiederholt an und beendeten das Gespräch mit dem Fazit, der Urlaub sei egal, aber das Kind braucht eine Zahnspange. Und so saß ich kurz darauf im Stuhl des Kieferorthopäden Dr. Wüstling. Dr. Wüstling hieß nicht wirklich Dr. Wüstling, zumindest nicht laut Türschild, aber ich war mir schon bald sicher, dass das der Spitzname war, den sich sein Urgroßvater während der spanischen Inquisition erfoltert hatte. Und dessen Verbrechergehen hatte sich über die Jahrhunderte nicht nur vererbt, sondern multipliziert und in der Person meines Dr. Wüstling menschliche Gestalt angenommen. Dr. Wüstling hielt nichts von Zärtlichkeit. Dr. Wüstling hielt auch nichts vom hippokratischen Eid. Das bekam ich recht bald zu spüren. Als den Gipsabdruck meines Oberkiefers nahm, vergaß er ihn kurzfristig und musste das Förmchen 5 Minuten später mit einem Hämmerchen und 3 Sprechstundenhilfen von den Zähnen losklopfen. Er war auch selten zufrieden. Nie machte ich ihm den Mund weit genug auf. Mehr als einmal hätte ich deshalb an eine Kiefersperre. Einmal, ich hatte aus Versehen ein Bracket losgeknibbelt, beschimpfte er mich vor der hübschen Sprechstundenhilfe als dummes Kind. Ein anderes Mal, bis ins Wartezimmer, hatte man seinem jedem Tag besonders schlechte Laune gespürt, zog er den Draht so fest, dass ich 1000 Schmerzenstode litt und der Draht mitten in der Nacht riss und meine Lippe von innen kreuz und quer aufschlitzte. Auch das sogar beim nächsten Morgen zu verstehen, muss wohl meine Schuld gewesen sein. Überhaupt schien er anstatt einer guten Kinderstube eine Einzelzelle in der Vorhölle genossen zu haben, denn er definierte bei jedem meiner Besuche die Misanthropie neu. So brauchte ich Nietzsche nie zu lesen, denn ich genoss alle 6 Wochen eine Privatvorlesung bei Dr. Wüstling. All das durchlitt ich aber gern, denn ich hatte ja die vor meiner Nase baumelnde Möhre, den Silberstreifen im Horizont, den Rosinenbomber am blauen Firmament, das Ziel dieser langen Reise stets vor Augen, dass all diese Qual irgendwann ein gutes Ende finden und mich im Besitz strahlend weißer, in Reihe und Glied stehender Beißwerkzeuge zurücklassen würde. In der Zwischenzeit nämlich hatte ich die Frau an sich für mich entdeckt und dankte meinem Vater innerlich, dass er jedes Jahr aufs Neue sein Weihnachtsgeld für meine Schönheit verballerte. Und so machte ich gute Miene zum bösen Spiel. Lose Klammer, feste Spange, an den Backenzähnen eingehakter Gesichtsbogen mit Sicherheitsgurt für den Restkopf. Das volle Programm an schwerem, funktionskieferorthopädischem Gerät. Beinahe klaglos ließ ich den Umstand über mich ergehen, alle 6 Wochen nach dem Nachziehen der Drähte tagelang ausschließlich Flüssignahrung in Form von Suppe und Apfelmus zu mir nehmen zu können. Fast ohne zu murren ertrug ich die unfassbaren Kopfschmerzen, die mich im Laufe der Spangenjahre immer wieder heimsuchten. Und trotz einer chronisch rezidivierenden Aphthose aufgrund der Brackets, die sich an den Innenseiten meiner Lippen rieben und sie mit offenen Ulzere übersäten, entfuhr mir kein Laut des Leidens. Ich blieb stark und standhaft, denn ich hatte das Ziel. Und so war es ein unvergleichlicher Freudentag, als Dr. Wüstling mir die Brackets für immer von den Zähnen knipste und ich glücklich mit einem neuen Gebiss in den Spiegel strahlte. Ich war wie neu geboren und befolgte in den nächsten Monaten gewissenhaft des Doktors Anweisungen, regelmäßig den Retainer, der die Rückbewegung der Zähne verhindern sollte, bis zum endgültigen Ende der Behandlung zu tragen. Ich tat wie geheißen, ich fühlte, noch nie war ich dem perfekten Gebiss so nah gewesen. Noch nie hatte ich so nah vor dem Ziel gestanden, eine Perlweiß-Polonaise wie mein Gebissidol Tom Cruise zu besitzen. Doch schon nach kurzer Zeit merkte ich, dass irgendetwas buchstäblich schief zu gehen schien. Was ich anfangs für einen Knick in der Optik des Badezimmerspiegels gehalten hatte, wurde mit jeder Woche mehr und mehr zur traurigen Gewissheit. Devolution im Mundraum. Nach einem halben Jahr standen mir die Zähne fast wieder so schief wie vorher. Ein weiteres halbes Jahr später hatte ich eine dramatische Unterkieferrücklage, die mich bis heute meine Zunge bei geschlossenem Mund durch die Ober- und Unterzahnreihe stecken lässt. Ein Unterbiss im Übrigen, den ich vor Dr. Wüstlings Behandlung nicht gehabt hatte. Ich war am Boden zerstört. Dr. Wüstling hatte Scheiße gebaut und mich auf immer verschandelt. Meine Mutter war wütend. Nein, sie war mehr als wütend. Die Löwenmutter in ihr war geweckt worden. Und genau diese Löwin stand alsbald vor Dr. Wüstling, ein moralisch zerschmettertes Kind im Schlepptau. Kleinlaut gab er zu, die Herausnahme der Spange ein wenig zu früh veranlasst zu haben. Es möge sein, dass ihm gewissermaßen ein Fehler unterlaufen sei. Ja, in der Tat, fuhr er fort, er sehe jetzt anhand der Unterlagen, ein halbes Jahr zu früh sei sie rausgekommen, die Spange, ohne Zweifel seine Schuld. Ja, welch Pech, da sein letzten Jahr ist dummerweise mehr oder weniger völlig umsonst gewesen und eine Nachbehandlung nahezu unvermeidlich kurz. Es tut ihm leid, aber das Ganze müsste noch mal von vorn und die Spange wieder rein. In mir brachen alle Dämme. Ich heulte Rotz und Wasser. Ich war seelisch gebrochen, ein Wrack. Die Löwin knurrte ein bisschen mehr, das Löwenjunge saß verzweifelt daneben und fühlte gleichfalls Wut in sich aufsteigen. Angesichts dieser drohenden Aggressionsflut und aus Angst, sich bald selbst bei sich selbst in Behandlung geben zu müssen, gab Dr. Wüstling klein bei und erklärte sich bereit, sofern ich einverstanden sei, die Nachbehandlung zu übernehmen, auf seine Kosten. Alle Augen richteten sich auf mich. Man wartete auf mein Urteil. Man wartete nicht lange. Zu jedem Wichser, zu jedem Arschloch, jedem widerwärtigen Mistkerl, jeder Nachgeburt einer Missgeburt, jedem Dreckspenner, jeder Ermobile, jedem Fatzgesicht, jedem schwanzlosen Bazille, ließ sich die Anwesenden sinngemäß wissen, zu jedem rausgeprugten Stück Scheiße, jedem Smack meiner dreckigen Cracknote, jeder Gichtlatte, jeder Hackfresse, jeder Orgasmusbremse, zu jedem verfluchten Hurensohn mit Gitarre, im Endstadium würde ich garantiert nicht noch einmal in Behandlung gehen. Das ist so ein bisschen die Stelle, bei der ich hoffe, dass ich so ein Parental Advisory Aufkleber auf meinem Hörbuch kriege. Dann bin ich total down mit der Street. Meine Mutter hatte meinen Bruder und mich stets mit dem Ziel erzogen, keine englischen Jungs zu werden, die ständig fluchten, rumhulten oder besoffen in der Gosse herumlagen. Dementsprechend lautete ihr Wahlspruch, wenn ich beim Mittagessen mal wieder neu aufgeschnapptes Schimpfwort wie beispielsweise Scheiße zum Besten gab: Du nimmst Sachen in den Mund, die ich noch nicht mal mit der Hand anfassen würde. Die Lücke in der Argumentationskette, sie hatte mich als Baby doch gewickelt, fiel mir erst Jahre später auf. An diesem Nachmittag jedoch kam kein einziges Wort des Tadels über die Lippen meiner Mutter. Im Gegenteil, sie hatte mich nie verständnisvoll angeschaut. Mit Tränen in den Augen strich sie mir über den Kopf. Sie stand selbst kurz davor, einen Ehrenmord zu begehen. Sie hätte es zwar nie so wie ich gesagt, aber durchaus sinngemäß gedacht. Dr. Wüstling hisste die weiße Fahne und unterzeichnete flugs einen Überweisungsschein an einen anderen Kieferorthopäden, den wir eine Woche später mit neu gewonnenem Mut aufsuchten. Dieser macht den Eindruck, als sei er bereits seit 5:30 Uhr morgens übelst auf Speed. Er begrüßte meine Mutter, mich euphorisch, hüpfte fröhlich durchs Konsultationszimmer, fand alles spitze und versicherte uns, es werde alles gut. Dann ordnete er sein Heulspießzeug im Setzkasten neu, betrachtete verzückt seine Anne-Geddes-Bilder und widmete sich im Anschluss mir. Eine halbe Stunde lang beschäftigte er sich intensiv mit meinem Schädel, begutachtete meine Kieferknochen von außen, dann von innen, klopfte an meine Schläfe, inspizierte meine Zähne, analysierte meine Zunge, rammte mir seine Faust in den Rachen und röntgte mich anschließend einmal rundherum. Nachdem er sich hinreichend mit den Aufnahmen auseinandergesetzt hatte, proklamierte er erneut, dass alles gut werde. Er habe es von Anfang an gewusst. Das sei alles gar kein Problem. Er habe anhand unserer Schilderung mit weitaus größeren Komplikationen gerechnet. Alles, was man tun müsse, sei letztendlich so gut wie nichts. Nur 2-3 Behandlungsschritte. Mein Unterkiefer müsse gebrochen und anders ausgerichtet. Die Zunge verkürzt und 2 Backenzähne entfernt werden. Dazu noch die ein oder andere sich anschließende Schönheits-OP im Gesicht. Nicht mehr, aber nicht weniger. Was das Risiko angehe, nun ja, könnte sein, dass es schief geht. Könnte sein, dass ich irgendwann mal einen Kieferorthopäde umbringe. Dankeschön. Dankeschön. Ja, eure Empathie tut gut. Und ich möchte trinken diese Therapiesitzung gerne mit einer weiteren Aufarbeitung diverser körperlicher Gebrechen Fortsetzung. Und dieser Text heißt Von siamesischen Zwillingseinhörnern. Ich hatte keine leichte Kindheit. Rein aussehenstechnisch meine ich. Ich war nicht unbedingt hässlich, nein, es war schlimmer, ich sah sonderbar aus. Ich hatte Zähne, die in alle Himmelsrichtungen wiesen, statt Sommersprossen bevölkerten 27 Muttermale in meinen Kopf. Ich war so dünn und hager, dass meine Klassenlehrerin mir ab und an sorgenvoll ein Butterbrot zusteckte. und über die rechte Hälfte meines ohnehin blassen Gesichts zog sich eine gut sichtbare dunkle Vene, die mir die Spitznamen der Terminator und der bionische Mischer bescherte. Zu allem Überfluss wuchsen mir in der Grundschule von heute auf morgen zwei ansehnliche Warzen, gleichmäßig verteilt auf beide Nasenflügel. Eine links, eine rechts. Mutter Natur in Bezug auf meinen Körper bis zu diesem Zeitpunkt nicht im entferntesten dem Symmetriegedanken verpflichtet, hatte diesmal ganze Arbeit geleistet. Ich maß nach mit dem Geodreieck. Scheißsymmetrisch auf den Scheißmillimeter genau. Nein, es gab nicht zu deuteln. An beiden Nasenflügeln prangte jeweils eine Warze. Als sie sich nicht mehr wegdiskutieren ließen, als ich gewahr wurde, dass es nicht einfach nur besonders fest angetrocknete Popel waren, als ich endlich begriff, dass sie keiner Wahnvorstellung entsprang und andere Menschen sie auch sahen, als ich an jenem verhängnisvollen Morgen in den Spiegel blickte und 6 statt 2 Augen zurückschauten, ging eine Ära zu Ende. In jenem Augenblick verlor ich endgültig meine kindliche Unbekümmertheit und lernte das Leben in seiner Lieblingsrolle als riesengroßes Arschloch kennen. Und ich wusste, diese beiden Warzen bedeuteten zudem das Ende aller Erfolgsaussichten meines Werbens um Sibylle aus dem Conti-Bronx-Ghetto, auf die alle Jungs scharf waren und die lange blonde Haare trug, ständig lässig die Nase hochzog und von allen Mädels am öftesten wegen ungebührlichen Verhaltens in die Ecke musste, sprich verdammt cool war. Ich erlebte also das Ende der Welt. Terminator und der bionische Mischer waren jetzt tot. Jetzt vermisste ich sie, denn ich war jetzt Numbo, der Nasendumbo. Ich war die 2-Flugzeuge-Staffel der Royal Nose Force. Ich war das berühmte, aber bislang noch nie gesichtete siamesische Zwillingseinhorn. Ich war Warzenboy, Batmans Robin in Hetero im Tschernobyl-Remix. Ich rechnete zurück. Ja, 86 im Tschernobyl-Jahr hatte ich viel draußen gespielt, das kam hin. Nachts, wenn Vollmond war, träumte ich sogar davon, wie die Warzen von meiner Nase, nein, von mir als ganzem Besitz ergriffen und ein Eigenleben entwickelten. Sie rissen Witze auf meine Kosten, freuten sich ihres verwünschten Lebens und badeten nachts in der Brise meiner Nüstern. Ich hatte das Gefühl, dass sie sogar Minderwertigkeitskomplex entwickelten, weil sie ständig auf der Straße darauf angesprochen wurden, dass da etwas an ihnen hing. Dabei zeigten die Leute auf mich und ekelten sich. Mein Plan, mir sämtliche Comics aus der Stadtbücherei zu leihen und mich so lange nicht mehr in der Schule blicken zu lassen, bis ich gewachsen und so groß geworden war, dass die Warzen nicht mehr weiter auffielen, wurde von meinen Eltern durchkreuzt, die viel von Bildung hielten und wenig vom Mobbingpotenzial der Grundschulkindschaft wussten. Ich musste wohl und übel zurück. Das Wort Spießrutenlauf entstand an diesem Tag. Ziemlich schnell aber gewöhnten sich meine Klassenkameraden an meine beiden neuen Freunde. Die Sprüche und Blicke wurden weniger, der Kontakt zu Sibylle endete ganz. Aber vergessen wurden die beiden Warts nicht, es muss bloß irgendein anderes Kind eine noch größere Arschkarte gezogen haben. Damals war Bloodsport mit Jean-Claude Van Damme unser aller Lieblingsfilm. Wir spielten ihn gerne nach und alle stritten sich um Van Dammes Rolle. Zumindest alle, die zur engeren Auswahl dafür zählten. Also nicht ich. Ich musste immer die uncoole Rolle von Forrest Whitaker übernehmen. Der hatte zwar anders als ich ein Karl Dalsches Auge, aber mit meinen beiden Warzen war ich ja geradezu prädestiniert, einen Freak zu verkörpern. Irgendwann hatten meine Eltern genug davon, dass ich den Sommer im Haus verbrachte, weil ich die krude Vorstellung hatte, Sonne sei dem Wachstum von Warzen förderlich. Sie öffneten mir, dass man mir in Kürze die Warzen entfernen lassen werde. Was als gute Nachricht gedacht gewesen war, ließ mich in Panik erstarren. Entfernen lassen war genau das, was ich nicht wollte. Denn ein Jahr zuvor war meine Mutter nachhand ebenfalls von einer Warzenplage heimgesucht worden. Sie hatte 86 viel Unkraut gejätet. Tropfen, Säure, nichts half. Eines Morgens um 5 klingelte es dann verhängnisvoll in der Haustür. Es war eine Freundin meiner Mutter, Zeitungszustellerin von Beruf, in der Hand ein Einwegglas, darin 2 Kavenzmänner von Nacktschnecken, die der Legende nach Warzen wegmachten. Meine Mutter, noch im Halbschlaf, legte sich die Biester auf die Hand und keine 2 Tage später waren die Warzen weg. Panisch erinnerte ich mich dran zurück. Nein, nie im Leben würde ich mir die Warzen entfernen lassen. Die Vorstellung, Mutters Freundin könnte mir morgens um 5 eine Nacktschnecke unter die Nase reiben, war zu viel. Meine Eltern beruhigten mich. Heutzutage werde so etwas doch mit Laser gemacht. Und ich möge doch Laser. Ich nickte. Ich mochte Star Wars. Ich mochte Laser. Ich war überzeugt, die Warzen sollten weg. Ein paar Tage später saß ich im Behandlungszimmer des Arztes. Nein, sagte er, der Laser werde nicht wehtun. Dafür würden die beiden Narkosespritzen die Nasenflügel gegebenenfalls ein wenig pieksen. Für dies gegebenenfalls und im Besonderen für den Euphemismus pieksen, hätte ich den Mann kurz darauf am liebsten umgebracht, gelyncht, geteert und gefedert, wenn auch nicht zwingend in der Reihenfolge. aber ich war unfähig, irgendetwas zu tun, da zwei glühende Messer in meine Nase stießen, sie durchstießen und durchkreuzten in meinem Kolben meine wilde Orgie feierten. Ich schrie mir die Seele aus dem Leib, bettelte um Gnade, ich hatte das Gefühl, der Arzt trieb die Spritze samt Behälter in meinen Zinken hinein. Und dann ließ der Schmerz nach, ich fühlte in meiner Nase nichts mehr und meine Mutter putzte mir den Rotz weg, der unkontrolliert und unhochgezogen über meine Lippe lief. Die Operation konnte beginnen. Ich schloss die Augen. Ein James Bond Superschurken Endgegner Megawaffengeräusch brandete leise unverbindlich auf. Ich spürte ein entferntes Kitzeln an meinen Nasenflügeln und der Geruch verbrannten Fleisches füllte das Behandlungszimmer. Kurz darauf war der Spuk vorbei. Ich schaute in den Spiegel. Meine Nemesis, die Warzen, waren weg und wurden nie wieder gesehen. Der Todesstrahl hatte obsiegt. Dafür hatte ich jetzt eine panische Angst vor Spritzen. Nein, es war mehr als Angst, ich hasste sie. Aber sehen wir es positiv. Jene Angst hat mich vermutlich bis heute vor der Heroinsucht bewahrt. Dankeschön. 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 Dieser nächste Text ist ein guter Text, um weiterzumachen, denn Drogen sind ein hervorragendes Stichwort. Die polnische Hochzeit. Wir trafen uns 99 bei meinem Kumpel Theo im Kreis Gütersloh, um gemeinsam hinzufahren. Seine Cousine wollte an jedem Abend heiraten, ich war netterweise eingeladen worden und so bereitete ich mich innerlich auf meine erste polnische Hochzeit vor. Während ich versuchte, einen halbwegs vernünftigen Knoten in meine Looney Tunes Krawatte zu binden, wurde ich gewahr, dass mein Erfahrungsschatz sich auf eine deutsche und eine englische Hochzeit beschränkte. Auf erster Feier hatte man sich bei Tanz und Gesang, Trinksprüchen und Reisen nach Jerusalem zu Tode gelangweilt, auf letzterer zu Tode geängstigt. Als die britische Militärpolizei kurz nach Mitternacht in die Feier platzte und mit Hilfe einer Knüppelorgie einen Haufen besoffener Soldaten verhaftete, die das mit dem Entführen der Braut falsch verstanden hatten. Dementsprechend verunsichert fragte ich Theo, wie denn so eine polnische Hochzeitsfeier ablaufe. Auch nicht viel anders als eine deutsche, erzählte er. Es würde viel getanzt und gesungen, Trinksprüche aufgesagt und Reisen nach Jerusalem gespielt. Und natürlich Wodka getrunken, viel Wodka, eigentlich nur Wodka. Wodka, fragte ich misstrauisch. Ach, keine Sorge, sagte Theo, trinke man ausreichend Wasser dazu, geh alles gut. Das sei schon das ganze Geheimnis. Mit wie vielen Gästen denn zu rechnen sei, fragte ich. Nur engste Familie, winkte Theo ab, so um die 250. Viele Cousins und Cousinen aus Polen hätten gar nicht erst kommen können. Ich sollte mir aber keine Sorgen machen, alle seien total nett und gastfreundlich, ich würde mich sofort wie zu Hause fühlen. Ach, eine Sache fallen ihm noch ein, es könnte Scherzbeutel und Gästen geben, die einem Ausländer wie mir einen beliebten polnischen Zungenbrecher beizubringen versuchten. Er werde mir jetzt den Gefallen tun, mit mir zu üben, so könnte ich die Kameraden beeindrucken. Der Satz laute, in Stebreschinen brummt ein Käfer im Schilf. Kein Problem, sagte ich. Und dann wiederholte er den Satz auf Polnisch. Und ich sah das Problem. Wiederholte er circa. Ich fragte, ob es schlimm wäre, wenn ich mich nach der kirchlichen Trauung verdünnisierte, meine Zunge sei nicht ausreichend versichert. Theo lachte, klopfte mir auf die Schulter und wir machten uns auf den Weg zur Kirche. Ich war damals mit 17 Jahren noch schüchterner als heute und der Gedanke, eine ganze Nacht mit mir gänzlich unbekannten Leuten zu verbringen, hatte mir im Vorfeld Angst eingejagt. Zudem beschränkten sich meine Polnischfähigkeiten auf Schimpfwörter wie Spirdalaj Kurwo, Dupa oder Gupi Baran, womit man zwar überall in Polen sowie auf dem Schulhof zurechtkam, nur nicht auf eine Hochzeit. Darum hatte ich vorher einen Kumpel, der einen Führerschein besaß, gebeten, mich doch so gegen 22 Uhr kurz nach dem Essen abzuholen, sprich zu retten. Aber meine Ortsangabe irgendwo zwischen Hasewinkel und Ostbevern war ihm zu vage gewesen. Ich würde also wohl übel bis zum bitteren Ende bleiben müssen. Kumpel machte mir Mut, erinnerte mich an die heißen polnischen Mädchen, gab mir einen Rat, zwischen den Wodkas immer ein Stückchen Wasser zu trinken und vor allem reichlich und fettig zu speisen. Ja, sagte ich und legte auf. Ich naives Kind, ich. Die kirchliche Trauung war ziemlich emotional und bewegend, alle weinten oder taten so. Aber mein Magen grummelte bereits während der Zeremonie bedenklich und so freute ich mich insgeheim, als sich der Autokorso mit geschätzten 150 Fahrzeugen auf den Weg machte, zur Feier auf einem Bauernhof irgendwo in den unendlichen Weiten des Kreises Gütersloh. In der Dele empfing uns die Familie des Brautpaars mit Brot und Salz, einer weiteren Tradition, wie mir Theo zuflüsterte. Wir gesellten uns zu einer überschaubaren Gruppe Cousins und Cousinen, in der schon eine Flasche Wodka fröhlich kreiste. Mir schwante Übles. Sofort hatte ich ein Glas in der Hand, kein Pintchen, sondern bis zum Rand mit dem klaren Schluck gefülltes Wasserglas. Und dann war es auch schon den Rachen runter, das Glas wieder aufgefüllt, es wurde auf die Braut angestoßen und weg war der nächste Schluck. Die Entwicklung des Abends gefiel mir gar nicht. Heimlich versuchte ich einen Überblick über die Lage zu bekommen. Ich erinnerte mich an die Worte meines Kumpels. Wo war hier das verfluchte Wasser? Aber nirgends war eine Flasche der lebensrettenden Flüssigkeit zu entdecken, was sich bald als ernstzunehmendes Problem herausstellte, da mein Glas bereits zum dritten Mal bis zum Rand mit Wodka gefüllt und ich grundlagentechnisch gänzlich unvorbereitet war. Ich kam bereits ein wenig ins Schwitzen, ich zwinkerte mit den Augen, um dem Schielen beizukommen. Dem Augenblick wurde ich abgelenkt, das Brautpaar betrat die Dielen hoch die Tassen, alle Anwesenden brachen gleichzeitig in vielstimmigen Gesang aus, alles, was ich verstand, war Stola, Stola, Nerchi, Nerchi, Nam. Ich sang spaßeshalber mit und fragte mich nicht, wie bald war mein Glas wieder leer und man konnte kaum gucken, erneut aufgefüllt. Hier war Hexerei am Werk, so viel war klar. Ich blickte auf die Uhr. 8:30 erkannte ich mit zusammengekniffenen Augen auf das Ziffernblatt. Seit etwa einer Stunde waren wir hier und ich schon voll wie ein Eimer. Das konnte ja heiter werden. Ich dachte an Dante und sein Höllenmotto. Ihr, die ihr eintretet, lasstet alle Hoffnung fahren. Ich wusste genau, was er gemeint hatte. Kurz darauf wurde das Essen angekündigt. Theo begleitete mich zum Tisch und erinnerte mich dran, zwischen den Wodkas immer ein Stückchen Wasser zu trinken. Ich wollte gerade etwas sagen, da entdeckte ich die Flaschen. Sie waren offenbar erst zum Essen aufgetischt worden. Na super, dachte ich, ist auch zu spät. Ich fand meinen Namen auf einer Tischkarte, in dem einem unfassbar fies aussehenden, untersetzten älteren Herrn, den mir Theos Onkel Marek vorstellte. Dieser lächelte offenherzig und trug eine Looney Tunes Krawatte. Ich mochte ihn auf Anhieb, obwohl er wie die Sorte Buchmacher aussah, bei dem man im Leben keine Wetten abschließt, legt man Wert auf eine vollständige Anzahl Finger, Zehen und Ohren. Das Essen war ein Festmahl, allerdings ausschließlich im lukullischen Sinne. Es wurde geschmatzt, gelacht, getrunken und geredet, alle gleichzeitig und durcheinander. Nur nicht mit mir. Ich kam mir vor wie der einsamste Mensch der Welt und schenkte mir auch schnell Wodka nach. Erstaunlich, wie lange und ausgiebig man sich mit einer öden Tischkarte beschäftigen und wie viel Interesse die Beschaffenheit von Papier in einem wecken kann, wenn man als einzige Person nicht in ein Gespräch eingebunden ist. Theo saß am anderen Tischende bei seiner Familie, ich offenbar beim normalen Pöbel. Nach dem Dessert löste sich die Sitzordnung auf, allerorten entstanden kleine Gesprächsrunden und um Onkel Marek, der augenscheinlich eine Art Pate dieser Familie war, bildete sich ein Rudel älterer Herren. Onkel Marek holte eine Flasche, die kein Etikett besaß, aus seiner Manteltasche. Ein zustimmendes Raunen entfuhr der Altherrenriege. Er schenkte allen ein, auch mir, dann stießen wir an. Der Herrenchor stimmte erneut das Stola-Stola-Lied an und nichts Böses ahnend leerte ich das Glas in einem Zug. Als ich eine unbestimmte Zeit später wieder zur Besinnung kam, spürte ich Hände, die mir auf den Rücken klopften und mich in meinem Stuhl aufrichteten. Dort, wo ich ehemals eine Kehle gehabt hatte, wähnte ich ein blutig ausgefranstes Loch. Ich war mir sicher, dass mein Trommelfell in Fetzen aus beiden Ohren hing und mir sämtliche Haare ausgefallen waren. Was war denn das gewesen? Okay, Marek, höchst selbst liefert die Erklärung. Mein Wodka, sagt er stolz. Selbstgemacht in meinem Keller. Gutes, gutes Zeug. Ich nickte und kippte schnell ein Glas des Tischschnapses nach. Er schmeckte nach nichts. Plötzlich griff Onkel Marek nach ihm am Arm und sagte langsam sprechend in gebrochenem Deutsch, sprich mir nach. Was dann folgte, war Kauderwelsch allererster Sahne. Ich erkannte, was man von mir verlangte. Da war er, der legendäre Satz mit dem Käfer am Schilf. Ich dankte dem Herrn für Theos Geburtsvorbereitungskurs. Ich stellte mein Glas ab, richtete mich auf und räusperte mich verheißungsvoll. Ich hatte den Satz auf dem Weg von der Kirche mir wieder aufgesagt und so legte ich relativ selbstlos los. Für einen kurzen Moment schaute mich die Altherrenriege mit großen Augen an. Dann lachten sie und freuten sich und schenkten Wodka aus. Ich hatte sie offensichtlich beeindruckt. Ich spürte, ich war jetzt im inneren Kreis. Dummerweise war wesentlicher Bestandteil dieses Privilegs, dass man nur Polnisch redete. Ich verstand wieder einmal nichts mehr. Meine Gedanken wanderten, ich beschäftigte mich wieder mit meinem Tischkärtchen, bis mir auffiel, dass die Gruppe einen Halbkreis um mich herum gebildet hatte. Man versuchte, mich in die Gruppe einzubinden, was ich sehr nett fand. Sie redeten, ich lächelte unverbindlich und prostete und lachte und prustete vor Glück, wann immer es angemessen schien. Wir hatten eine tolle Zeit, obgleich ich kein Wort verstand. Ich bedauerte letzteres, denn die Scherze schienen besonders derbe und unanständig zu sein. Manchmal zeigten sie auf ein Mädchen, dann sagte einer der Männer was und zwinkerte und explodierten alle vor Lachen. Nach einiger Zeit schien sich auf ein besonders hässliches und kräftiges Mädchen eingeschossen zu haben, welches mir bereits in der Kirche aufgrund seiner misanthropischen Ausstrahlung aufgefallen war. Sie blickten zu ihr rüber, lachten leise und zwinkerten mir dafür umso heftiger zu. Speziell Onkel Marek versuchte, meine ungeteilte Aufmerksamkeit zu erhaschen. Er zeigte auf das besonders hässliche und kräftige Mädchen und führte dann seine Hand zur Brust. Da ich selbst Onkel Marek nicht solchen schlechten Geschmack zutraute, vermutete ich, dass ihm mitteilen wollte, dass die junge Dame weniger seine Freundin als seine Tochter war. Aus fahrlässiger Höflichkeit hob ich meinen Daumen. Sofort waren alle Gläser wieder randvoll mit Wodka. Die Männer johlten und lachten. Onkel Marek kniff mir in die Wange und zwinkerte mir verbindlich zu. Ich lächelte tapfer, auch wenn ich das dumpfe Gefühl hatte, vor ein paar Sekunden mit dem besonders hässlichen, kräftigen Mädchen verlobt worden zu sein. Und dann wurde getanzt. Ein bebrillter und bepickelter Jugendlicher, einer der zahlreichen Cousins der Braut und vermutlich der geringste optische Verlust für die Tanzfläche, bediente die CD-Player, vor denen eine völlig überqualifizierte Lautsprecheranlage der Marke Mist die Schlagerbühne auf dem Stadtfest fällt aus. Aber hey, bevor sie blöd rumsteht, kriegen sie vielleicht eine naiven Hochzeitsgesellschaft überteuert angedreht, aufgebaut war. Aus diesen Monstern dröhnte jetzt satte Polsch Folklore, die Hölle brach los, ging direkt in die Beine und ließ das Volk geschlossen und kontrolliert ausrasten. Ich genoss das Spektakel eine ganze Weile mit gebührendem Sicherheitsabstand, aber mit jeder weiteren Minute stieg die Stimmung und ich begriff, dass der Wodka mir nicht nur einen langsamen und grausamen Tod bescherte, sondern auch und vor allem einen derben Realitätsverlust. Denn ich begann ernsthaft Spaß zu haben. Ja, mich ergriff regelrechter Übermut. Ich ließ mich durch die wunderbare Musik vereinnahmen und ehe ich mich versah, lockerte ich meine Looney Tunes Krawatte, ließ meinen Sakko fallen und stand mitten in der Dele, tanzend wie ein Derwisch, der keinen Morgen kennt. Mit einem Mal, ich hatte mich gerade richtig in die polnische Volksmusik reingegruft, gab es musikalisch einen Stilbruch und ich stellte fest, dass ich das Lied kannte. Es war von Scooter. Die gesamte Hochzeitsgesellschaft schaute mich voller Erwartung an und mir wurde klar, trotz des Alkohols, dass man Scooter nur für mich aufgelegt hatte. Es war ein Akt der Völkerverständigung. Man reichte dem anglo-deutschen Gast die Hand in Freundschaft. Ich war gerührt. Vielleicht war mir mittlerweile auch einfach alles egal, also beschloss ich, meine Hüften zu bewegen. Das kam gut an. Man reichte mir ein neues Glas mit Wodka, ich hielt mir die Nase zu und äxte und wir ließen uns so ein HP in die Nacht treiben. Nur das besonders hässliche und kräftige Mädchen war unzufrieden und funkelte mich böse an, als sei ich persönlich haftender Gesellschafter ihrer schlechten Laune. Ich funkelte zurück, zumindest versuchte ich es, ich war schon lange nicht mehr Herr über meine Gesichtszüge. Das Mädchen errötete und blickte weg. Und ich spürte ein diffuses Kribbeln in der Magengegend, wurde mutig und beobachtete meine Verlobte eindringlich. Ich begann die arrangierte Ehe von der positiven Seite zu betrachten. War sie hässlich? Ja. War sie kräftig? Oh ja. War ich trotzdem scharf auf sie? Meine Gedanken sammelten sich für den Marsch in eine Richtung, die ich höchst bedenklich fand. Ich fragte mich, ob das schon die Wirkung von Onkel Marks Krakauer Hirntod sei. Ich eilte zur Toilette, drehte den Wasserhahn am Waschbecken auf und tauchte mein Gesicht ins kalte Wasser, um meinen klaren Kopf zu bekommen. Danach ruhte ich mich einen Moment auf einem Toilettensitz aus und schaute mich um. Findige Menschen hatten an der Kabinentür Informationen hinterlassen. So hatte eine Person eine rege Diskussion mit Behauptung Scheiß FC Gütersloh begonnen, was von einer anderen Person durchgestrichen mit einem Scheiß Arminia gekontert worden war. Diese Behauptung wiederum hatte jemand anderes mit einem scharfen Gegenstand durchgerissen, Scheiß Ostwestfalen darunter gesetzt. Dem war offenbar nichts mehr hinzuzufügen gewesen. Denn thematisch entfernten sich alle anderen Informationen sehr davon. Schräg rechts darunter schrieb zum Beispiel eine Veronika mit Edding, sie seine allzeit breite, chronisch untervögelte Dreilochstute und lecke jedem, dem danach sei, in dieser Kabine seinen harten und glänzenden Liebestift. Ein faires und vor allem passendes Angebot, wie ich fand. Schließlich wollte ich meiner verlobten Liebesding nicht gänzlich unerfahren gegenübertreten. Ich ging zum Münzbärensprecher, der neben Zigarettenautomaten mit der hinterleuchteten New York Skyline hing und wählte Veronikas Nummer. Ein Jörg meldete sich und rief dreimal Hallo, weil ich nicht sagte. Ich legte auf, ich war enttäuscht und fühlte mich verarscht. Aber nicht lange. Aus der Dele dröhnte Mambo Number 5, es war Zeit zurückzugehen. Und dort, wie konnte es anders sein, erwartete mich Onkel Marek, der sofort mit seinem Spezialwodka zur Hand war. Nicht nur die Feier erreichte langsam ihren Siedepunkt, auch in Bezug auf mich wurde es kritisch. Der Wodka setzte zum finalen Rettungsschuss an. spürte meine Beine nicht mehr, weshalb ich ein Angebot zum Tanzen seitens der unfassbar hübschen Braut bedauerlicherweise ablehnen musste, was beinahe zu schweren diplomatischen Verwicklungen geführt hätte, wäre Onkel Mark nicht schlichtend eingesprungen. Ich atmete schwer und hatte das Gefühl, alles noch in Zeitlupe zu erleben. Dann riss ich die Augen auf. Irgendetwas war höchstgradig schiefgegangen. Ich musste mich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass ich scheinbar aus heiterem Himmel, vermutlich in Form übermäßigen Methanolgenusses, eine besonders üble Hornhautverkrümmung erlitten hatte. Beunruhig nahm ich zur Kenntnis, dass ich in meinem linken Auge weite Teile meines rechten Ohrs sehen konnte. Vom rechten Auge gar nicht erst zu sprechen, welches mir kaleidoskopartige Sinneseindrücke bescherte, die mich faszinierten, aber auch ängstigten. Die nächsten Minuten oder auch Stunden, ich weiß es nicht, versuchte ich das Wort Faszination so auszusprechen, dass man das S und das Z deutlich heraushören konnte. Aber es war nicht mehr möglich. Mein Sprachzentrum kapitulierte und ich wandte mich wieder dem Satz mit dem Käfer im Schilf zu. Der ging mir mittlerweile erheblich leichter von der Zunge. Plötzlich bemerkte ich, dass mir neben der deutschen Sprache mein Sehvermögen etwas anderes abhanden gekommen war. Panisch suchte ich die Tanzfläche ab. Meine Augen oder was von ihnen übrig war, scannten eine Horde Legia Warschau-Hooligans. Aber ich sah nichts in dem Knäuel aus Beinen und Armen. Ich beschloss, auf einen Stuhl zu steigen. Nach dem dritten Versuch hatte ich endlich den gewünschten Überblick. Einem Gast fiel meine Suche auf. Ob ich was verloren habe, wollte er von unten wissen. Ich suche meine Frau, antworte ich lallend. Wie sieht sie denn aus, hakt er nach. Besonders hässlich und kräftig. Und immer besser Laune, gab ich zu Protokoll. Aber ich sah sie nicht. Sie war verschwunden. Vermutlich für immer und ganz bestimmt mit dem pickligen DJ, der war auch nirgends mehr zu erblicken. Traurig setzte ich mich zu meinem Tischkärtchen und beschloss, den nächsten Schluck Wodka direkt durch die Nase zu ziehen. Es hatte ohnehin alles keinen Sinn mehr und missmutig beobachtete ich, wie bei der Reise nach Jerusalem die ersten Schwerverletzten abtransportiert wurden. Irgendwann der Kollaschkuchen, ein ganz besonders traditioneller Hochzeitskuchen in einer ganz bestimmten Größe und mit Zweigen aus Teig als Schmuck, wurde gerade gereicht. Vielleicht war es noch derselbe Abend, vielleicht aber auch schon der nächste, was weiß ich. Meine Filmrisse waren zu dem Zeitpunkt Legion, entsann ich mich einer tollen Sache, frische Luft. Mich an Stuhl lehnen, Tischkanten, Warmhaltegefäßen und sekundären Geschlechtsmerkmalen langhangelnd, suchte ich Stola, Stola, Nierchi, Nierchi, Nam, singen nach dem Draußen und fand es überraschenderweise vor der Tür der Dele. Ich atmete tief durch und blickte nach oben. Ich wollte die Sterne sehen. Was ich jedoch erspähte, war nur ein tiefes Schwarz. Der Krakauer Hirntod hatte gesiegt und ich verfiel in Gedankenstarre. Ich weiß nicht, wie lange ich da schon gestanden hatte, als mich Theo, der zum Rauchen nach draußen gekommen war, aus meiner Lethargie weckte. Ob er als fit sei, wollte er wissen. Meine Antwort ließ auf sich warten. Beim Umdrehen hatte ich meine Beine derart ungünstig verknotet, dass ich die nächsten Minuten voll auf damit beschäftigt war, den Status quo an Standfestigkeit wiederherzustellen. Grüßte ich irgendwann. Und dann offenbarte ich ihm das Ausmaß meiner Trunkenheit in Form meines Mageninhalts. Theo lachte. Das sei doch gar nichts gewesen, meinte er. So eine langweilige Feier habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Nächste Woche fuhr er fort und holte eine Flasche Wodka aus seiner Jacketttasche, die er mit mir, so befürchtete ich, zu teilen gedachte. Nächste Woche sei er zur Hochzeit eines russischen Kumpels eingeladen. Und die Russen, die könnten feiern. Dankeschön. Danke. Ja, man wird ja als Autor oft gefragt, wie viel von einem selbst in so einem Text drinsteht und das ist also, ob die Texte alle wahr sind. Und das ist so die Zweitlieblingsfrage nach, wie kommst du eigentlich auf deine Ideen? Und dieser Text ist ein gutes Beispiel dafür, dass es Texte gibt, die hundertprozentig wahr sind. Dieser Text ist exakt so passiert. Es ist auch gleichzeitig wahrscheinlich der persönlichste Text, den ich je geschrieben habe. Und dieser Text trägt den schönen Titel Vorhautverengung. Bei einer Vorhautverengung klatscht man nicht so euphorisch. Es tat sehr weh. Ja, abwarten. 1989, ich war 8 Jahre alt, passierte so einiges. Berlin verlor seine Mauer, ich meine Vorhaut. Das eine hat politische Gründe, das andere andere. Das eine ließ ein zweigeteiltes Volk frohlocken, das andere traumatisierte einen ungeteilten kleinen Jungen. Und das ging so. Bei einer Routineuntersuchung konstatierte mein Kinderarzt bei mir eine Vorhautverengung. Nichts Gravierendes, erzählte der Arzt, so eine Vorhautverengung ist absolut nichts Besorgniserregendes, eher etwas absolut Gängiges unter Jungs. Dennoch müsse man sie behandeln, wolle man Probleme in der Pubertät vermeiden. Laut meinem Kinderarzt gab es nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, die klassische Beschneidung. Dabei werde die Vorhaut am niedrigsten Punkt der Eichel einmal rundum abgeschnitten, der Rest wieder funktionstüchtig angenäht. Bekannte Risiken: Kastration, Unfruchtbarkeit, Verlust der sexuellen Empfindung. Erstes war wohl auszuschließen, der Arzt schien eine ruhige Hand zu haben. Letzteres lange vor der Pubertät noch kein Thema, damit zu vernachlässigen. Und mittiges unter gewissen Gesichtspunkten sogar als Vorteil auslegbar. Aber es gab ja noch Möglichkeit 2. Beim Kinderarzt zufolge könnte man auch durchaus versuchen, durch regelmäßiges Vor- und Zurückschieben der Vorhaut eben jene zu dehnen und zu lockern, sodass die Verengung sich irgendwann in Wohlgefallen auflösen würde. Bekannte Risiken, eine ganze Menge. Zumindest aus Sicht meiner Eltern, in ihren Augen war es nur ein allzu kleiner Schritt vom Vor- und Zurückschieben bis zur freudetrunkenen Masturbation. Dann schon lieber der auf Knien gerobbte Jakobsweg des Lendenschmerzes. So entschieden sich über meinen Kopf hinweg für Möglichkeit 1, Beschneidung. Ich protestierte so energisch wie vergeblich. Mit Schauermärchen versuchte man mir die Beschneidung schmackhaft zu machen. Meine Vorhaut könne sonst wegen Mangel der Hygiene zu einer Biosphäre für Kleinstlebewesen mutieren. Nein, noch schlimmer, mein Penis könne in der Pubertät platzen. Nein, noch schlimmer. Aber das reichte schon. Ich ließ mich überzeugen. Man kann mich naiv nennen, aber ich war auch erst 8 Jahre alt. Und so lag ich an einem sonnigen Tag auf dem OP-Tisch, bekam eine Gasmaske aufgesetzt, sollte bis 10 zählen und schaffte es bis 2. Als ich einige Stunden später aus der Narkose erwachte, hatte sich mein Leben für immer verändert. Ich war dezimiert, ich war weniger, ich war der Beschnittene, der um seine Vorhaut gebrachte, vor allem der vor Schmerzen verreckende. Minutenlang lag ich nach dem Aufwachen bewegungslos da. Es war die gefühlte, schiefgegangene Geschlechtsumwandlung. Beethovens 9. in Schmerzform. Genauso mussten sich Elefanten nach dem Entfernen ihrer Stoßzähne fühlen. Ich war mir sicher, meine Vorhaut zierte genau in diesem Augenblick das Büro des Arztes und hing als Trophäe direkt neben dem Hirschgeweih. Später wusch man mich und wechselte den Verband. So erhaschte ich einen kurzen Blick auf mein genitales Grauen Zero. Ich erschrak. Es mutete wie das an, was Journalisten bei Verkehrsunfällen gern mit den Worten umschreiben. Den Rettungskräften bot sich bei der Ankunft ein Bild des Grauens. Ich zwinkerte 2-mal. Das war definitiv nicht mein Pillermann. Sah mehr nach hautfarbenem Eierbecher samt rotem weitem Osterei aus. Am nächsten Tag entließ man mich mit meinen Eltern, fuhr ich nach Hause. Eine Mütze Schlaf, dann würde ich den Verband abnehmen dürfen. Es konnte nicht schlimmer kommen, dachte ich. Als ich am nächsten Tag unter nachlassenden Schmerzen aufwachte, ahnte ich noch nichts Böses. Stattdessen frönte ich beim Frühstück der Vorfreude auf das Entpacken meines besten Stücks. Weihnachten war vorverlegt worden, ich konnte geradezu das Rascheln des Geschenkpapiers hören. Ich schloss die Augen und erlebte eine böse Überraschung. In der Nacht war das restliche Blut getrocknet und mit ihm der Verband. Fest an meinem Glied. Das Schreien, das ich ausstieß, als mein Vater vorsichtig am Verband zupfte, schreckte beinahe das Jugendamt auf. Mir liefen die Tränen wie Niagara-Fälle die Wangen unter. Ich durchlebte den personifizierten Albtraum Director's Cut mit sämtlichen Extras der Bonus-DVD. Für immer, so viel war klar, würde ich mit mulbindem Schritt mein Leben leben müssen. Ich war ein Freak, grausamst entstellt, Elefantenschrittmensch. Es konnte nicht schlimmer kommen. Es kam auch nicht schlimmer. Es kam genauso, wie ich es mir ausgemalt hatte. Meine Eltern setzten mich in die Badewanne, die sie mit lauwarmem Wasser füllten. Der restliche Tag ging als mein größtes Martyrium meine 27-jährige Geschichte ein. Denn die nächsten 6 Stunden verbrachte ich im Wasser der Badewanne, alle paar Minuten unter höllischen Schmerzen einen weiteren Quadratmillimeter Verband von meinem besten Stück zupfend. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Schmerzhaft befreite ich Stück für Stück mein primäres Geschlechtsmerkmal, bis es irgendwann vollbracht war und ich erlöst zusammensackte. Mit Tränen in den Augen begutachtete ich das befreite Bagdad. Meine Mutter gab mir stolz einen Kuss auf die Stirn. Mein Vater zog seufzend den Stöpsel aus der Wanne und der Kinderarzt gab eine Woche später erfreut bekannt, die Operation sei gut verlaufen und keine bleibenden Schäden, alles funktionstüchtig. Meine Pubertät gerettet, ich technisch bereit für sämtliche Schandtaten noch kommen sollten. Ja, 1989, 8 Jahre alt, passierte so einiges. Deutschland wurde wieder vereinigt. Ich blieb bis heute geteilt. Meine Vorhaut sah ich nie wieder. Dankeschön. Ja, als das Buch frisch erschienen war, rief mich meine Mutter an und sagte, ja, schöner Text, sei ja alles richtig. Ich hätte allerdings was weggelassen. Ich wäre doch danach 2 Wochen lang mit ihrem Nachthemd rumgelaufen, weil ich kein Unterwäsche tragen konnte. Und ich glaube, das habe ich bewusst ausgelassen. Jetzt aber der Text, neulich im Winter. Neulich im Winter, kurz vor Weihnachten, ich am Bahnhof, es hatte gerade geschneit. Super, denke ich, hoffentlich rutsche ich nicht aus, denke ich, und rutsche im nächsten Augenblick aus. Aber nicht nur irgendwie, sondern mit allen Schikanen, inklusive des armseligen Versuchs, das Gleichgewicht doch noch zu behalten, verbunden mit dem Verlieren desselben. Nach mehreren Saltimortalien und Metern komme ich, alle Viere von mir gestreckt, zum Liegen. Meine Spontandiagnose ergibt, nichts gebrochen, alles an seinem Platz, Glück gehabt, denke ich, und öffne die Augen. Ich blicke ein halbes Dutzend besorgt reinschauender Gesichter. Das sah nicht gut aus, sagte eine Dame, die ein kleines Mädchen in der Hand hat. Ein furchtbarer Sturz, pflichtete mein Mann mit Mütze bei. Es ist aber auch glatt hier, sagte eine nette Dame dann Alters. Lebt er denn überhaupt noch? Fragte mein Mann mit Mütze. Ich zwinkere leicht und räuspere mich. Warum tut denn niemand was? Fragt die Dame mit dem kleinen Mädchen verzweifelt. Wir brauchen einen Arzt, ruft die nette Dame dran Alters besorgt. Mir geht's gut, sage ich. Nichts passiert. Alles in Ordnung. Das ist bestimmt der Schock, erklärte man mit Mütze, den versammelten Schaulustigen. Einfach umgefallen, der junge Mann. Ich hab's genau gesehen, erklärte eine gebrechliche alte Frau mit Rollator. Ich bin Arzt, ruft mit 30er und drängt sich durch die Gruppe der Schaulustigen. Ich auch, ruft der Mann mit Mütze. Wirklich? Fragt der mit 30er misstrauisch. Nein, sagt der andere kleinlaut. Aber ich kenne einen. Mir geht's gut, sage ich erneut. Der Arzt fühlt meinen Puls, spreizt meine Augenlider und hält mir die Fotoleuchte seines Handys ins Gesicht. Er runzelt die Stirn. Der sieht nicht gut aus, sagt er. Wir sollten seine Angehörigen verständigen, sagt die nette Dame mittleren Alters. Die Idee findet sofort Anklang bei den Zuschauern, wird eifrig diskutiert und für gut befunden. Mehrere Menschen durchwühlen meine Taschen. Wieder mal so ein besoffener, was? Ruft neugierig dreinblickender völliger Mann mit Schnauzbart. Einfach so umgefallen, einfach so, sagt die gebrechliche alte Frau, nimmt beim Akt halsbrecherischer Unvernunft beide Hände vom Rollator, um die Szene zu beschreiben. Der Arzt spreizt meine Augen wieder erneut, diesmal ein wenig weiter und fächert sich meinen Atem zu. Ich schließe ein CO2-Intox vorerst aus, sagt er, und spricht diese Diagnose in das Diktiergerät seines Handys. Hier ist sein Pass, ruft die nette Dame drin Alters und händigt dem Mann, der einen Arzt kennt, aus. Alkoholiker, richtig? Tönt der völlige Mann mit Schnauzbart. Vermutlich nicht, antwortet der Arzt. Oh, sagt der völlige Mann mit Schnauzbart enttäuscht. Ich hab den Namen, sagt der Mann mit Mütze, der einen Arzt kennt und blättert meinen Pass. Ferrolet heißt er. Das ist aber ein komischer Name, Mami, sagt das kleine Mädchen. Das wird Verolet ausgesprochen, protestiere ich. Mach dich nicht über den Migranten lustig, mein Herz, ruckt die Mutter des kleinen Mädchens. Geboren in Gibraltar, stellt der Mann den Arzt kennt fest. Was ist ein Migrant, Mami, fragt das kleine Mädchen. Ferrolet, sagt der völlige Mann mit Schnauzbart. Irgendwas sagt mir der Name. Was ist denn Gibraltar? Fragt eine unbekannte Stimme aus der Gruppe der Schaulustigen. Ein Migrant, sagt die Mutter des kleinen Mädchens. Und ich sehe, wie ihr hier in Schwerstarbeit leistet. Ein Migrant ist jemand, der woanders besser aufgehoben wäre. Wer klatscht denn da? Und Gibraltar, das ist die Hauptstadt von Singapur, sagt mir die nette Dame drin Alters, nicht ohne Stolz. War mein Mann und ich mal vor einigen Jahren nicht in Asien, fügt sie noch hinzu. Wie aus dem Nichts, einfach umgefallen. Ich hab's genau gesehen, ruft die gebrechliche alte Frau, einen Fuß auf den Rollator gestellt, um sich größer zu machen und kämpfend um die Aufmerksamkeit, die sie zwischenzeitlich verloren hat. Einfach umgefallen, genau wie bei der Hiltrud damals. Mami, Mami, der Mann hat ja Haare in der Nase, ruft das kleine Mädchen, das bereits am nächsten Thema ist. Zeigt ganz vulgär mit ihrem nackten, ausgestreckten Finger auf mich. Woher kenne ich das nur, Ferrolet, denkt der völlige Mann Schnauzbart laut nach. Das ist etwas ganz Normales, Herzi, flüstert die Mutter gut hörbar für alle. Haare in der Nase kriegen Männer nun mal beim gewissen Alter. Ich mache mir eine gedankliche Notiz, Nasenhaarschneider kaufen. Wie mein Vater sagt, ab 25 geht's abwärts. Aus Singapur also, sagt der Mann den Arzt kennt und guckt mich mit gerunzelter Stirn an. Aber er hat doch gar keine Schlitzaugen. Das ist der Schock, erklärt der Arzt. Da weiten sich die Augen automatisch. Wir müssen uns ihm irgendwie verständlich machen, damit wir wissen, was ihm fehlt, fährt der Arzt mit lauter Stimme fort, während er nach wie vor meinen Puls fühlt. Weiß jemand, welche Sprache man in Gibraltar spricht? Verrollt, sagt der völlige Mann mit Schnauzbart und klatscht sich vor die Stirn. Jetzt weiß ich wieder, den Namen habe ich doch auf meiner Fahndungsliste. Singapurisch spricht man da natürlich, ruft die nette Dame mittleren Alters an ihre Nachbarn gewandt. Mein Mann und ich waren mal vor einigen Jahren nicht in Asien. Ferrolet, warum bin ich nicht gleich drauf gekommen, ruft der völlige Mann mit Schnauzbart, hektisch in seiner Tasche kramt und stellt sich dann den Zuschauern vor. Batzmann, GEZ. Ich glaube, für den Rapid-Share-User muss man jetzt wahrscheinlich erklären, dass es meine GEZ gab, bevor es die Haushaltsabgabe gab. Die GEZ, Was haben die eigentlich gemacht, außer Geld einzutreiben? Es war ein bisschen so wie der Sheriff von Nottingham. So kann Sheriff von Nottingham bitte auch nicht kennen. Die Reihen unserer Zuschauer lichten sich, einige neu hinzugekommene Showlustige stehlen sich klammheimlich davon und trollen sich in Richtung Ausgang. Die anderen bleiben und werden durch Neuankömmlinge verstärkt. Zwei rosa gekleidete Jugendliche drehen ein Handyvideo mit mir in der Hauptrolle. Der neu entstandene Rummel passt dem Arzt gar nicht. Der Patient darf sich nicht bewegen, sagt er und versucht mich zu fixieren. Keine Sorge, dachte ich schon drauf, sagt Batzmann von der GZ. Ach, was erzähle ich denn da? Das war doch gar nicht Hiltrud, die umgefallen ist, sagt die gebrechliche alte Frau und tippt dem Mann, der den Arzt kennt, auf die Schulter. Es war die Frau von Professor Steinmann, die ist auch umgefallen. Genau wie der ausländische junge Mann. Ich hab's genau gesehen. Können Sie mir ruhig glauben. Steinmann, murmelt Batzmann von der GZ, Gedanken verloren. Und blättert in seiner Fahndungsliste. Irgendwoher. Der Schnee unter mir hat bereits meine Jacke durchweicht. Ich spüre Nasses und Feuchtes am Rücken. Mir ist kalt, flüstere ich. Oh mein Gott, ruft die nette Dame dran Alters. Wir verlieren ihn. Schau nicht hin, Herzi, sagt die Mutter des kleinen Mädchens und hält ihr die Augen zu. Halten Sie durch, brüllt mir der Arzt ins Ohr. Haben Sie keine Angst, ich bin bei Ihnen. Von irgendwoher wird eine Decke gereicht, in die ich eingewickelt werde. Er sieht so friedlich aus, wie er da liegt, sagt die nette Dame dran Alters. Mir geht's gut, sage ich. Halten Sie durch, junger Mann, schreit der Arzt und schüttelt meinen Kopf. Schlafen Sie jetzt nicht ein, um Gottes Willen, schlafen Sie jetzt nicht ein, um gehen Sie vor allem nicht ins Licht. So, ich habe Ihnen den Antrag mal ausgefüllt, sagt Batzmann von der GZ. Sie müssen noch unterschreiben. Er krallt sich meinen Arm, drückt mir einen Stift in die Hand und führt das Paar zu einer unterschriftsähnlichen Figur über das Blatt. Ach, wie wunderbar die Menschen in diese exotischen Länder noch schreiben, schwärmt die nette Dame dran Alters. So kunstvoll und so exotisch. Wir kriegen sie alle, sagt Batzmann von der GZ und pfeift fröhlich. Irgendwann fällt jeder auf die Fresse. Mir reicht es. Ich schlage die Decke zur Seite und nehme dem Arzt meine Hand weg. Ein Ah fährt durch die Gruppe. Geh jetzt nach Hause, ich habe keinen Bock mehr, sage ich, weil ich nach Hause will und keinen Bock mehr habe. Da haben wir nochmal Glück gehabt, sagt der Arzt und atmet erleichtert aus. Er will mir nochmal nachsorglich mit der Fotoleuchte des Handys ins Auge leuchten, aber ich kann ihn gerade noch daran hindern, erneut meine Augenlider zu spreizen. Stattdessen brummt er einen Patient stabil in das Diktiergerät seines Handys. Gut gemacht, sagt der Mann mit Mütze und klopft ihm auf die Schulter. Sie sind ein wahrer Held, sagt die nette Dame mittleren Alters und drückt dem Arzt einen Schmatz auf die Wange. Dann wenden sie sich wieder mir zu. Sie helfen mir auf die Beine, klopfen meine Jacke ab und wünschen mir alles Gute. Die rosa Jugendlichen löschen das Video enttäuscht, so völlig unblutig und ohne jegliche sexuelle Konnotation verkaufen die sich auf dem Schulhof nicht so gut. Die nette Dame mittleren Alters schreibt mir noch einen gesunden Tee auf. Nette Menschen, denke ich. Es gibt doch noch nette Menschen. Mir geht's gut, sage ich. Wirklich. Meine Retter und Helfer applaudieren und bescheinigen mir ein hervorragendes, gänzlich akzentfreies Deutsch. Nur der Arzt meint, den Hauch eines indischen Dialekts herauszuhören. Scheiße, schreit der Arzt, der plötzlich auf die Uhr schaut. Jetzt habe ich meinen Zug verpasst. Ich auch, singen meine Retter und Helfer im Chorus. Das ist alles seine Schuld, sagt das kleine Mädchen auf mich zeigend. Ferrolet heißt ihr, hilft ihr Batzmann von der GZ. Die netten Menschen bilden einen Halbkreis um mich. Langsam kommen sie näher. Ich will die Beine in die Hand nehmen, verschwinden, kann aber nicht, da ich zurückgehalten werde. Die gebrechliche alte Frau hält sich am Saum meines Wandels fest. Die Frau von Professor Steinmann hat sich nie ganz davon erholt, sagt sie ernst. Sie war nie mehr dieselbe. Ich schaue sie an und nicke. Ich weiß, was Sie meinen, sage ich. Ich weiß ganz genau, was Sie meinen. Dankeschön. Danke. Der nächste Text konnte so eigentlich nur in Bielefeld entstehen. Das ist ein Text über Minderwertigkeitskomplexe. Wie mich die Musikkapelle Slayer zum Mann machte. Dankeschön. Ich bin ja von Natur aus eher ein Hänfling. anders ausgedrückt, meine Mitbewohnerin nimmt mir automatisch den Werkzeugkasten ab, wenn Handwerkstätigkeiten anfallen. Das tut mir weh. Mein Kumpel sagt, ich müsste vernünftige Musik hören. Ich müsste Musik hören, die mich zum Mann macht. Mein Kumpel sagt, ich müsste Slayer hören. Naja, denke ich, ich mag doch Tomte. Aber meine Pommesärmchen sind anatomisch bedingt und haben nichts mit meinem Musikgeschmack zu tun. Oder doch? Ich will zu einem richtigen Mann werden und da gibt es keinen Umweg. Da gibt es nur einen Highway to Hell und der führt einzig und allein über Slayer, sagt mein Kumpel. Für alle, die jetzt denken, hä? Slayer? Versuche ich mal Slayer zu erklären. Slayer ist die härteste Band der Welt. Sind härter als Heavy Metal, härter als Death Metal, sogar noch härter als Black Metal. Slayer macht Thrash Metal. Das ist in zwei Worten zusammengefasst, böse Musik. Slayer ist die böseste Band der Welt. Slayer ist böse, böse, also böse 2.0, nein, böse 666. Nimm das, was du bisher als ultimativ böse betrachtet hast. Stell dich drauf. Und was du dann am Horizont siehst, das ist Slayer. Slayer macht allem die Titel tragen wie Gott hasst uns alle, Brutalschaft, zeig keine Gnade oder Jahrzehnte Aggression. Egal, was deine Eltern über Slayer sagen oder gehört haben, es stimmt. Slayer ist das Gegenteil von Wir sind Helden. Auf einer Punkteskala von 1 bis Slayer wären Wir sind Helden die minus 10. Wenn der Satan Musik wäre, hieß er Slayer. Wenn der Antichrist selbst als Slayer mitmachen wollte, sie würde ihn auslachen. Charles Manson im Massaker war ein Kindergeburtstag gegen Slayer. Stalin und Mao waren Schuljungen gegen Slayer. Sogar Quentin Tarantino hat Angst vor Slayer. Slayer ist das, was das Böse gern wäre, denn Slayer ist das Fisherman's Friend der Musik. Kurz, Slayers Musik für Männer. Um echter Mann zu werden, habe ich mir Slayers Album Rain in Blood gesaugt. Nicht bei Rapid Share. Zaghaft schiebe ich mir die Ohrhörer in die Gehörgänge und erwarte die Hölle auf Erden oder zumindest das Purgatorium. Ich habe Angst. Wie wird Slayer auf mich wirken? Man hört ja so vieles. Wenn Marilyn Manson Columbine ausgelöst hat, muss es bei Slayer mindestens das jüngste Gericht sein, oder nicht? Wie ein rohes Ei fasse ich mein iPod an und drücke auf Play. Track 1. Sowas habe ich noch nie gehört. Wenn ich nicht in 5 Sekunden taub bin, will ich Wilhelm heißen. Der Song heißt Angel of Death und klingt auch so. Ich verspüre den zarten Wunsch in mir Knospen, das Haus zu verlassen und eine Ordnungswidrigkeit zu begehen. Nicht gut. Schnell weiter zu Track 2, Piece by Piece. Der Song handelt von einem Mörder, der seine Opfer zerstückelt. Ich spüre ein starkes Jucken im Schläfenbereich. Meine Halsschlagader pumpt hektoliterweise brennendes Blut durch meine Venen. Ja, das ist Musik für Männer. Wozu schöne Harmonien, wenn man Distortion und Doppelbass hat? Ich komme langsam in Fahrt. Track 3, Necrophobic. Oh mein Gott, mein Kopf platzt gleich. Was ist das bitte? Mit 240 Beats pro Minute prasselt das Lied auf mich ein, das irgendwie von tödlichen Instrumenten an Scheiß auf Inhalte, ich will Blut sehen! Ich renne schreiend durchs Wohnzimmer und schlage meinen Kopf gegen die Wand. Mein Nachbar droht, die Polizei zu rufen. Ich drohe zurück, Slayer zu rufen. Er gibt nach. Track 4 oder 5, scheißegal, es hört sich eher als gleich an. Ich fühle meine Wut auf diese Welt endlich verstanden. Wer braucht schon den Patsche Sozialpädagogen, wenn es Slayer gibt? Ich will Laternen austreten, ich will Michael Schumacher die Reifen zerstechen. So froh, dass dieser Text wieder aktuell ist. Ich will dem gesamten Bundestag die Schüler unterm Arsch wegziehen, wenn sie sich gerade hinsetzen wollen. Ich möchte Plastiksprengstoff an der Kirchenglocke gegenüber anbringen, denn wenn sie mich schon auf den Sonntag um 9 Uhr wecken muss, der Weg mit einer Explosion sich gewaschen hat und den blöden Kirchturm in die Erdumlaufbahn schießt. Ich versuche mich zu beruhigen. Ich bekomme Angst vor mir. Ist diese Musik wirklich schuld an meinen Tendenzen? Schnell weiter zu Track 6, Criminal Insane. Wieder geht es um einen Massenmörder. Mein ganzer Körper zuckt, ich schließe die Augen. Meine alte Mathelehrerin freut sich zuerst, mich vor ihrer Tür zu sehen. Dann nicht mehr, als sie meine Axt zieht. Ich drohe, dass ich sie umbringen und vergraben werde. Dann werde ich sie ausgraben, Elektroschocks wieder zum Leben wecken und dann wieder umbringen. Danach werde ich 5 Minuten warten, wieder ausgraben, Elektroschocks, ein Ersatzteil vom Rasenmäher, wieder Leben einhauchen und dann wieder umbringen. Danach werde ich 5 Minuten warten, ihr Grab in die Luft sprengen, sie wieder zusammennähen, einen Dieselgenerator anschließen, wieder zum Leben wecken, wieder umbringen. Das sind die nächsten 1000 Jahre! Sie sagt, ich sei in der Schule auch immer so impulsiv gewesen. Vielleicht sollte ich erstmal eine Sache zu Ende bringen. Sie gibt mir trotzdem meine Zweifelfleiß. Schweißgebadet öffne ich die Augen. Ich skippe direkt zum letzten Track weiter. Raining Blood. Ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten. Schweiß rinnt an mir runter. Ich spüre Muskeln, wo ich sie am wenigsten erwartet hätte. Ich drücke Play und die Erde bebt. Ja, das ist Slayer. Musik für Männer. Wie von der Tarantel gestochen, rase ich durch die Wohnung und hole den Werkzeugkasten. Dieses Regal wollte ich doch schon lange aufgebaut haben. Scheiß auf den Akkubohrschrauber, ich nehme meine Fingernägel. Ich stelle die Leiter in den Schrank für Weicheier und kletter auf die Stuhllehne. Die Glühbirne, die ich schon lange wechseln wollte, erledigt. Die Hornbach-Kundenkarte, beantragt. Die 25-Kilo-Hantel meines Bodybuilder-Nachbarn, geklaut. Denn das hier, mein Freund, sind keine Pommes-Ärmchen, sondern Tentakel des Todes. Was machst du da? Ich ziehe mir die Ohrhörer meines iPods raus. Meine Mitbewohnerin sieht mich mit einer Mischung aus Neugier und Entsetzen an. Nichts, sage ich. Dann hör auf damit, sagt sie. Stolz schaue ich auf meine Ohrhörer. An ihnen klebt Blut. Mein Blut. Männerblut. Gleich morgen werde ich mir ein T-Shirt machen. Ich spüre jetzt schon die bewundernden Blicke auf meiner Brust. Obwohl ich auf dem iPod wieder heimlich Tomte höre, spüre ich Respekt. Lächelnd denke ich an die Stickerei, die ich mir machen werde. I Survive Slayer in voller Albumlänge. Ja, ich bin endlich ein Mann. Danke, Slayer. Dankeschön. Danke. Ja, beim nächsten Text muss ich, falls ältere Menschen anwesend sind, ein bisschen ausholen. Es gab mal einen unglücklichen Mann, der seiner Angetrauten verlustig wurde, ausgerechnet auf einem Festival, und auf die großartige Idee kam, schreiend über dieses Festival zu rennen und nach seiner Frau zu rufen. Es ist nicht überliefert, ob er sie fand. Aber was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, wer jemals auf einem Festival war, auf dem auch besoffene Toten Hosen-Fans sind, schreit man irgendwie zweisilbige Sachen, sind die Chancen sehr hoch, dass sie anfangen mitzuschreien. Und deswegen wird sie wahrscheinlich, diese junge Dame, sehr viele Toten Hosen-Fans abgeklopft haben, zu wissen, was sie eigentlich von ihr wollen, aber sie wird ihren Mann nicht wiedergefunden haben. Dafür gibt es aber diese Legende und diesen Brauch. Und diesem Brauch und vor allem den vielen armen Menschen auf Festivals, die das aushalten mussten, ist dieser Text gewidmet. Der Text heißt und fängt auch so an. Helga! Schreit ein 18-jähriger Knirps in Che Guevara-T-Shirt und Nachwuchs-Dreadlocks neben mir und dann schreien noch mehr Leute. Helga! Und ich denke, egal, es ist Festivalzeit, du schrei mit. Das Mädchen, das seit 2 Stunden vor der Hauptbühne neben mir steht, lächelt mich an in ihrem bunten Batik-Shirt und bunter Kordschlaghose und ihren bunten Füßen. Sie sieht süß aus mit ihren bunten Kügelchen im Haar und den bunten Fingernägeln. Ich beobachte sie schon die ganze Zeit und könnte mir was vorstellen, weil es ja Festivalzeit, denke ich, sage Hallo. Sie heißt die Galaktika, ich dürfe sie aber Svantje nennen, sagt sie. Seine wiedergeborene Prinzessin vom Planeten Xylanton sei hier wegen der universellen Energie der Musik. Ich sage ihr, wer ich bin, und ich sei ja eh wegen Tokotronic hier. Hauptsache, man trage das Gut im Herzen, sagt sie, und tanzt in Halbkreisen um mich herum, dabei indisch anmutende Wörter murmelnd. Mein Hippie-Mädchen, denke ich. Und du, mein wildes, wildes Hippie-Mädchen, denke ich. Und frage, ob sie was zu rauchen habe. Sie hat im Zelt und ich gehe mit. Sie baut eine Tüte und erzählt, dass das mit uns beiden kosmische Fügung sei. Ist da alles im Fluss? Und ich so, kein Scheiß. Und sie so, kein Scheiß. Und dann rauchen wir und sind im Fluss. Ob ich was spüre, fragt mich Svantje und tätschel, freue ich meinen Schritt. Und ich so, oh, wie jeden. Nein, das ist ja Gaia, behauptet sie keck und hält die Tüte hoch und ich, ach so, wir ziehen nochmal an Gaia und jetzt spüre ich sie auch und dann küssen wir uns. Sie schmeckt nach Räubusch-Tee und schwarzer Krauser. Ihr Zungenpiercing schlägt meine Zähne, 5 Jahre Kieferorthopädie umsonst. Ich ziehe es Svantje aus und decke auf ihrem Bauch eintätowiert eine indische Elefantengöttin. Egal, denke ich, ist Festivalzeit und hole ein Kondom aus meiner Hose. Sie schreckt auf, Kondom ist nicht das, verstoße gegen ihren Glauben, die Fruchtbarkeit sehr heilig. Alles muss im Fluss sein, erklärt sie mir in indisch anmutenden Wörtern. Egal, denke ich, ist Festivalzeit und zieh mich aus. Im letzten Augenblick schaffe ich es mir von ihr unbemerkt, ein Kondom überzustreifen und dann schlafen miteinander. Sie verlangt, dass ich meine Arme seitlich ausstrecke, um die Pole der Fruchtbarkeit auszubalancieren. Galactica wirft ihren Kopf wild hin und her, ich bekomme eins ihrer Haarkügelchen ins Auge, ein anderes schlägt gegen meine Vorderzähne, 5 Jahre Kiefertopie endgültig umsonst. Und dann kommt sie, eine Minute lang schreit sie in der indisch anmutenden Sprache, wie es erschöpft zusammensackt und meine Brustwarzen kneift. Jetzt sei ich dran, sagt sie, es sei Zeit, mich in den Schoß des Universums fallen zu lassen. Falle, Schmetterling, falle, singt Sankt Zwantje. Okay, sage ich und komme und schreie, Helga! Wir legen uns hin, sie ihren Kopf auf meine Brust und sie kräuselt meine Behaarung und tätscht mir feucht den Schritt und erzählt etwas von Sonnen, die in irgendeinem diffusen Paralleluniversum aufgegangen seien. Das Tisch, hätte ich vorher nur etwas gesagt, diese Helga, wo ich hätte mitbringen können. Am nächsten Morgen wache ich auf, jemand streichelt mir mein Gesicht und tätscht mir feucht den Schritt. Ich öffne die Augen und schaue einem sehr bärtigen Mann ins Antlitz. Ich zucke zusammen und sitze kerzengerade im Zelt. Scheiß Drogen, jammere ich innerlich, aber dann redet der bärtige Mann, der komplett nackt vor mir schneidet, sitzt Galactica, sei gerade duschen und komme zum Frühstücken gleich wieder. Ist alles gut, sagt er. Er heißt Thoralf und sei Galacticas irdischer Partner, oder wie ich es nennen würde, ihr Ehemann. Ich verfalle kurzfristig in Panik und erwarte einen außerirdischen Todesstrahl. Mit eifersüchtigen Ehemännern hatte ich nicht gerechnet. Thoralf scheint meine Angst zu bemerken, er greift nach meiner Hand, küsst sie, hält sie an seine Wangen und versichert mir, dass wir alle Kinder geeiert seien. Alles müssen mal fließen. Gut, denke ich, das heißt wohl völlig okay, dass du meine Alte geknallt hast, kosmischer Bruder. Und dann kommt Zwantje wieder. Sie ist ein recht durchsichtiges Batiktuch gewickelt. Sie gibt Thoralf einen Kuss auf die Wange, tätscht mir freut den Schritt und kommentiert die positiven Schwingungen. Thoralf freut sich und dann kommt ein hübsches Mädchen in einem Miss Sixties Jeans herein. Thoralf verkündet, das sei Lisa, habe mit ihr eine universelle Nacht verbracht und dann frühstücken wir alle zusammen. Oh Gott, denke ich, ich bin in einer Open Source Sex Sekte gelandet. Um irgendwas zu sagen, frage ich, wo meine Klamotten seien. Zwantje tätscht mir freut den Schritt und beruhigt mich, sie habe sie gewaschen. Sie hing am Zaun und würden gerade trocknen. Aber es regnet seit 2 Tagen, weil sie auf den Haken hin. Nach dem 3. Kräutertee beschließe ich zu gehen. Lisa folgt mir dankbar aus dem Zelt heraus. Sie hat mal kein einziges Mal freundlich den Schritt getätschelt. Das fällt mir positiv auf. Thoralf und Zwantje tanzen zum Abschied einen Halbkreis um uns, indisch anmutende Wörter murmelt. Wir fühlen uns gesegnet und dann gehen wir zum Festivalgelände. An einem zur Pissrinne umfunktionierten Zaun entdecke ich meine Klamotten völlig durchgeweicht in einem Festivalplakat klebend. Ist egal, ist ja Festivalzeit. Ich ziehe meine Hosen langsam vom Plakat ab, direkt auf dem Schritt der Buchse haben sich Teile der Schrift abgefärbt. Statt Rock am Ring jetzt noch halbwegs Cockring erkennbar. Na klasse, denke ich. Zieh mir die Hose schnell über und gehe mit Lisa ein Bier trinken. Sie studiere BWL, erzählt sie, später wollen sie irgendwas Kaufmännisches machen, sie wohnen noch bei ihren Eltern, am Wochenende lese sie gerne ein gutes Buch, sonntags gehen sie mal schwimmen, von Gras müssen sie mal kotzen, einen Freund haben sie Zeit nicht und ja, das sei ihr erstes Festival, erzählt sie schüchtern. Und plötzlich finde ich sie total sexy und denke, du wildes Mädchen, du, denke ich. Und dann küssen wir uns und verschwinden ihrem 2-Mann-Iglu, in dessen Ecke mich eine Dillmaus begrüßt. Ich bin glücklich. Ich bin geil. Ich bin glücklich und geil. Sie kommt aus Wanne-Eickel und ich ziehe sie aus und sie hat weder Tätowierung noch Piercing. Ich bin noch glücklicher und noch geiler. Sie wolle nicht zu spießig wirken, sagt sie, ob es für mich wohl okay sei, 2 Kondome überzuziehen. Sie sei sehr fruchtbar, wollte nichts riskieren. Sie kenne mich ja kaum. Ich lächle und ziehe zur Feier des Tages 3 Kondome über. Ich spüre zwar nichts, bevor trotzdem irgendwann Helga! Und dann ruft sie auch Helga! Der halbe Zeltplatz stimmt ein. Helga! Irgendjemand schreit, das sei total laut, obwohl die Fresse halten können. Es sei gerade mal 10 Uhr morgens. Manche Leute seien gerade erst eingeschlafen. Und ich denke, egal, ist Festivalzeit und freue mich. Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, der nächste Text ist, worum geht es da? Auch gewissermaßen um ein körperliches Gebrechen, zumindest um eine Auffälligkeit und zumindest die Amerikaner würden dann bestimmt von körperlich herausgefordert sprechen. Der Text heißt, ein Bauchnabel von Welt. Mein Bauchnabel ist ganz schön groß. Das sagt auch Lisa, meine Festivalbekanntschaft, die neben mir im Zelt liegt. Die aufgepasst hat, die Fortsetzung zum Text eben. Du liebe Zeit, ist dein Bauchnabel groß, sagt sie und macht große Augen. Ich beuge mich vor und begutachte ihn. Und sie hat recht. Er ist wirklich abstrus groß. Wahnsinn, sage ich, nehme erstmal, dass mein Bauchnabel bewusst war. Er ist so groß, dass da ständig irgendwelche Fussel drin hängen bleiben, obwohl ich täglich dusche. So groß, dass ich vor jedem Disco-Besuch Waffen in ihm verstecken könnte und die Türsteher fänden nichts. Er ist so groß, dass die Nabelschnur nach meiner Geburt viele Jahre als Ölpipeline in Saudi-Arabien eingesetzt wurde. Er ist so groß, dass einmal im Albtraum eine Rettungsexpedition des Roten Kreuzes, die den vermissten Gitarristen der Manic Street Preacher suchte, in seinen Tiefen verschwand und nie wieder auftauchte. Er ist so groß, dass der Grand Canyon 2 Jahre aufgrund von Minderwertigkeitskomplexen in Therapie war. So groß, dass wollte Frau aus ihm Sekt trinken, sie nach kurzer Zeit stockbesoffen neben mir einschlafen würde. Und dann immer auch genug Alkohol in meinem Bauchnabel wäre, um mir den Arm schön zu trinken. Er ist wirklich groß, sagt dieser, Stirn runzelt und fängt an, in ihm herumzupulen. Kurz darauf wird sie fündig. Schau, Herrn Fussel, sagt sie und hält ihn hoch. Krass, sagt sie im Pool weiter. Mal schauen, was ich noch so alles finde. Naja, denke ich mir auch besser, wenn sie mein Portemonnaie oder Handy rumschnüffeln würde. Was soll ich denn großartig in meinem Bauchnabel finden, denke ich nur schon. Und im selben Augenblick hält sie mir ein längst vergessenes 5-Mark-Stück unter die Augen. Ob ich es haben wolle, man könnte doch irgendwie umtauschen, fragt sie. Lass mal, sage ich. Zu viel Aufwand. Lisa behält es achselzuckend und poolt hochmotiviert weiter. Ich schließe die Augen und lasse sie machen. Hast du nicht erzählt, du hättest mit dem Rauchen aufgehört, fragt sie plötzlich. Ich schaue auf, sie hält eine halbvolle Packung roter Gauloise hoch. Das sind überhaupt nicht meine, stammle ich. Was weiß ich, wie die reingekommen sind, die gehören mir nicht, ehrlich. Lisa guckt mich skeptisch an, sie glaubt mir nicht so wirklich. Ihre Hand verschwindet wieder, jetzt ist ihr Jagdinstinkt geweckt. Langsam werde ich nervös und frage mich, ob es nicht doch besser gewesen wäre, sie mein Portemonnaie durchsuchen zu lassen. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen, denn sie wühlt immer noch in den Tiefen meines Bauchnabels und holt zu meinem Leidwesen einen roten BH mit Punkten heraus. Ich erkenne ihn sofort wieder. Ich habe ihn nie vergessen. Wem gehört der? Fragt Lisa. Silvia, sage ich. Wer ist Silvia? Fragt Lisa. Ach, er hat mal was. Sie hat sich danach nie wieder gemeldet. Während Lisa ein wenig pikiert immer weiter in meinem Bauchnabel bohrt, schweifen mir Gedanken zu Silvia. Silvia, denke ich, warum hast du nie angerufen? Ich hätte dich so gern wiedergesehen. Aber sie war am nächsten Morgen einfach weg. Und ich meine Nachricht hatte sie hinterlassen. Guck mal, sagt Lisa und hält ein Pappschild hoch, auf das jemand mit groben Buchstaben SOS geschrieben hat. Was ist das denn? Keine Ahnung, antworte ich perplex. Sehr bizarr. Was ist da eigentlich los in meinem Bauchnabel? Plötzlich zucke ich zusammen, mein Enterhaken hat sich sehr schmerzhaft in den Rand meines Nabels gebohrt. Ich versuche ihn loszumachen, etwas zieht ihn immer weiter in meine Haut. Jetzt wird es langsam albern, denke ich. Aber bevor ich den Gedanken fortführen kann, schaut ein Kopf aus meinem Bauchnabel raus. Wer ist das? Fragt Lisa und verschränkt die Arme. Das ist Silvia, sage ich. Und blicke unglaublich auf eine ziemlich verlottert aussehende junge Dame, die sich Staub aus dem Gesicht wischt. Ich reiche meine Hand und ziehe sie raus. Sie sinkt erschöpft neben mir zu Boden und atmet schwer. Endlich, sagt sie, gerettet. Was hat sie da gemacht? Fragt Lisa und verschränkt ihre Arme noch mehr. Silvia, sage ich, warum hast du dich nie gemeldet? Die Nacht war so wunderschön, ich wollte dich unbedingt wiedersehen. Sie habe es probiert, aber sie hat da unten einfach keinen Empfang gehabt, sagt sie. Und beißt gierig in einen Schokoriegel, der aus Lisas Rucksack schaute. Lecker, seufzt sie. Die ganze Zeit habe sich nur von Krübeln ernährt, die mir beim Fernsehgucken in den Bauchnabel gefallen seien. Man sieht es, sie ist sehr abgemagert. Ich reiche ihr noch schnell noch eine Bockwurst. Hallo? Ringt Lisa um Aufmerksamkeit. Aber wie bist du denn da überhaupt reingeraten? Frage Silvia. Nachdem ich eingeschlafen war, erzählt Silvia mit vollem Mund, eine weitere Bockwurst verschlingend, sei ich irgendwann auf sie draufgerollt. Sie habe versucht, sich zu befreien. Ich sei aber zu schwer gewesen und irgendwann sei sie einfach dem Licht gefolgt. Welches Licht? Frage ich. Das Licht aus dem Bauchnabel, erzählt Silvia. Ein Licht, das ich als eine Rettungsexpedition des Roten Kreuzes herausstellte. Die aber anscheinend von einem Sektgelage so stockbesoffen war, dass sie ihr nicht helfen konnten. Hallo, ruft Lisa lauter. Und ich dachte, ich sehe dich nie wieder, sage ich erleichtert und greife in ihre Hand. Schön, dass du wieder da bist. Ja, sagt Silvia und nach kurzer Unentschlossenheit legt sie die Bockwurst weg und nimmt mich in den Arm. Ich wäre damals wirklich gern zum Frühstück geblieben. Ich gehe dann mal, sagt Lisa und verlässt das Zelt. Wir hören sie, unterbewusst, aber Silvia und ich, wir haben nur Augen füreinander. Sie haben mich nie vergessen, sagt sie. Hier bin ich ehrwidrig und dann lächeln wir und sind glücklich. Und mein Blinddarm hat sie auch gleich mitgebracht. Dankeschön. Ja, der letzte Text ist wahrscheinlich der autobiografischste Text in diesem Buch und er trägt den kurzen, aber prägnanten Titel »Als ich mal Gott war«. Die Sonne geht auf und ich beschließe, eine Stadt zu erschaffen. Einfach so, weil ich es kann. Und so schaffe ich den Grundriss meiner Stadt und erbaue auf ihm Straßen und neben diesen Häuser und davor Gärten und dahinter Wolkenkratzer. Ich erschaffe ein Meer und mit ihm den Hafen, daneben die Polizeistation und nah dran die Feuerwehr nebst Krankenhaus. Und durch alles zieht sich das Schienennetz mit Zügen und darüber noch mehr Straßen und auf ihnen Busse und Autos dazwischen Bäume. Und in der 7. Minute schaffe ich die Menschlein und ich sehe, dass es gut ist. Ich schalte das Licht ein und die Stadt beginnt zu leben. Und die Menschlein bevölkern meine Stadt und stehen auf und frühstücken, gehen zur Arbeit und zur Schule und zum Hafen. Sie haben Geschlechtsverkehr und Kinder und Grippe und gehen über Rot und werden überfahren. Und dann kommt die Feuerwehr und die Polizei, Trubel ohne Ende, alles ist schön bunt und andauernd ist so viel los in meiner Stadt, dass es eine Pracht ist. Aber plötzlich merke ich, dass etwas fehlt und so erschaffe ich die gute Laune, den Spaß. Ich baue Schwimmbecken voller Herbstlaub an jede Straßenecke, damit man jederzeit durch Laub hüpfen kann. In Elektronikfachmärkten werden Muscheln statt MP3-Player verkauft. Meeresrauschen ist die Nummer 1 der Charts. Statt einer Sonne hänge ich einen Fernseher an den Himmel. Ist ja fast genauso hell und die Menschlein verbringen mehr Zeit an der frischen Luft. Und dann hänge ich noch überall Plakate auf mit dem Slogan, ich stehe auf euch, Gott. Ich will ja, dass es meinen kleinen Menschlein gut geht und sich am Leben erfreuen. Ich schaue ihnen doch so gern zu, wie sie lustig durch die Straßen wuseln. Aber irgendwann wird mir langweilig vom Zuschauen. Ich will mitmachen. Ich will selber mal mit einem Kipplader durch die von mir erschaffenen Straßen über rote Ampeln brettern. Ich möchte nicht immer nur alles von oben sehen. Ich will mal alles von unten sehen. Ich möchte eines der lustigen kleinen Menschlein sein, aber es geht nicht, merke ich. Es geht nicht. Ich krieg mich nicht kleiner. Und wenn ich wie Godzilla durch die Stadt stampfe, kriegen alle Angst. Das will ich nicht. Ich mag die Menschlein, also erschaffe ich mein alter Ego, den Herrn Steigenberger. Er ist Ingenieur und lustig und ziemlich schlau. Und ab jetzt rennt Herr Steigenberger für mich durch die Stadt. Der Kleine von A nach B und wieder zurück. Aber irgendwie ist es immer noch wie Zuschauen. Und nur zuschauen reicht mir nicht, ich will spielen. Also spiele ich mit der Stadt und drehe sie horizontal um 180 Grad, einfach so, weil ich es kann. Und zunächst sind alle Menschen verwirrt und denken, hä? Aber dann zucken sie mit den Schultern, als wäre nichts gewesen und gewöhnen sich an die neue Perspektive und ich spiele weiter. Und lasse ein Piratenschiff zwischen Häusern hindurchgleiten, einfach so, weil ich es kann. Und mit ihren Enterhaken entern die Piraten die Wohnung und überbringen den Frauen Rosensträuße von mir. Und auf den Kärtchen lesen sie, ich stehe auf dich, Gott. Und die Frauen drehen durch vor Freude und ihre Männer kriegen Muffensausen, sind eifersüchtig und bemühen sich wieder ein bisschen mehr um ihre Frauen und ich sehe, dass es gut ist. Aber auch ein bisschen langweilig. Ich will mal frech sein, also beschließe ich, dass Herr Steigenberger heute sterben muss. Einfach so, weil ich es kann und lasse ihn aus dem 6. Stock fallen. Doch dann fällt mir ein, dass er der Einzige war, der das Zentrifugendingsbums im Forschungszentrum bedienen konnte. Also lasse ich ihn wieder auferstehen. Da guckt er doof, der Herr Steigenberger. Aber noch doofer guckt seine Familie, als er nach Hause kommt und die Party anlässlich seines Ablebens platzt. Und sie streiten sich, dass es eine Wonne ist und ich lasse sie weiter streiten. Ich habe gute Laune, ich lehne mich zurück und genieße meine Stadt und meinen lustigen kleinen Menschlein. Und dann geht die Sonne langsam unter und alle treffen sich auf dem großen Platz, um mich anzubeten. Und ich sehe, dass es gut ist, aber dann sehe ich, dass es nicht gut ist, denn der kleine Martin guckt langweilig aus der Wäsche und der große Georg hört heimlich Meeresrauschen aus seiner Muschel. Und ganz viele andere Menschlein machen ganz viele andere Sachen in Gedanken, nur nicht beten und ich grolle und wettere und sage euch, geht's wohl zu gut, ihr Maden, was? Und ich beschließe, dass mehr Krieg sein soll und weniger Frieden. Denn wenn es zu friedlich ist, will keiner mehr beten. Überhaupt beten, bei mir gibt es keine Gebetsteppiche, sondern Gebetsnagelbretter. Glauben muss man nämlich spüren, das Leben ist keine Waldorfschule. Also lasse ich es blitzern und donnen und regnen und stürmen. Ich lasse es krachen und rumsen und wumsen und knallen. Ich nehme Godzilla-Gestalt an und stampfe durch die Straße und reiße ein Hochhaus in zwei Hälften. Und langsam findet Herr Steigenberger, der gerade schlief, nicht mehr lustig. Organisiert eine Revolution gegen mich und nagelt seine Thesen an den Türen des Tempels und in einer Nacht- und Nebelaktion sprayen unbekannte Vandalen unter meine Ich stehe auf euch. Gott-Plakate, den Spruch, geh runter, Dude, du bist zu schwer. Ja, denke ich, jetzt auch noch sarkastisch werden, euch werde ich es zeigen, aber dann werde ich plötzlich traurig, weil mich alle meine Menschlein hassen. Ich will aber, dass mich alle lieb haben, also baue ich die Stadt Stein für Stein wieder auf. Erschaffe sie schöner, bunter, 100 Wasser als je zuvor. Einfach so, weil ich es kann und streichle jedem Menschlein über seinen Knopf auf dem Kopf. Und bald sind alle wieder glücklich und feiern eine große Party und ich bin eingeladen. Schön. Und dann geht die Tür auf und meine Mutter kommt rein und sagt, Mischa, räum das Lego weg, Abendessen ist fertig. Und danach geht's ins Bett. Und ich so, noch 5 Minuten. Und sie so, nein. Und ich, ach Menno, und denke, na gut, dann spiele ich eben morgen weiter und schalte das Licht aus. Dankeschön.
Auf Wiederhören bei Audible. Audible. Clever lesen. Einfach Zeit sparen.